Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Podcast-Folge von Future for Public. Ich bin Tanja Clement und auf die heutige Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Schon seit meiner Schulzeit faszinieren mich nicht nur Krimis, sondern auch alle Einblicke, die Bücher, Podcasts und das Fernsehen in forensische Abteilungen bei Ermittlungsbehörden bieten. Bei meinen Mitmenschen ist dieses Interesse nicht immer auf Verständnis getroffen. Körperflüssigkeiten, Verwesungsprozesse, Mord und Totschlag, da schauen viele nicht näher hin. Und das hat uns in der Redaktion auf eine Idee gebracht. Gerade in den Bereichen, in die wir uns aus Scheu, aus Angst oder aus Ekel nicht verirren, verbergen sich interessante Technologien, abwechslungsreiche Berufe und tolle Menschen. Deshalb wollen wir euch in dieser Ausgabe mitnehmen und ganz bewusst in Berufe und Aufgabenfelder schauen, die nur selten im Mittelpunkt stehen. Und für den Podcast habe ich mir, ganz uneigennützig, versteht sich, einen Gesprächspartner aus der Kriminaltechnik gewünscht. Und deshalb darf ich heute Andreas Nick im Polizeipräsidium in Düsseldorf besuchen und ihn über die KTU, die Kriminaltechnische Untersuchungsstelle, ausfragen. Hallo Herr Nick, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Hallo, guten Tag.
Fangen wir am besten für die Hörerinnen und Hörer einmal ganz vorne an. Was genau macht die KTU?
Ja, die KTU ist eigentlich diejenige, die Abteilung, die beauftragt ist, im Rahmen von den Aufnahmen von Tatorten die Spuren zu sichern. Das kann man so grundsätzlich erstmal sagen. Das heißt also, wenn zum Beispiel irgendwo ein Einbruch geschieht bei den Bürgern und die entsprechend die Polizei anrufen, dann kommt zunächst natürlich der Streifendienst und schaut sich erstmal an, ob man vielleicht noch einen Täter fassen kann oder ob irgendwas Ähnliches aktuell sofort erledigt werden muss. Und dann wird man natürlich mit den Bürgern auch sprechen, erklärt bekommen, wann das Objekt abgeschlossen worden ist und wann zuletzt da gewesen ist und wann man das festgestellt hat und was eben halt zum Beispiel entwendet worden ist und so weiter und so fort. Und dann würde man dann irgendwo das zu dem Punkt kommen, dass man feststellt, möglicherweise sind ja irgendwo auch Spuren zu sichern, weil eben halt der Einbruch durch eine Türe oder durch ein Fenster erfolgt ist. Und dann würde der Streifenwagen dann entsprechend dann über die Leitstelle die Kriminaltechnik anfordern, die Spurensicherung anfordern und dann würden wir eigentlich dann ins Spiel kommen.
Also dann für alles, was man als Laie vielleicht noch beobachten kann, das, was man dann in den Krimis so schön mit den weißen Anzügen sieht.
Genau, ja, die gehören auch zu uns, da sind wir viel mit unterwegs, das ist richtig. Und wir haben im Grunde genommen dann eben halt Kollegen, die spezialisiert sind auf diesen Bereich des Auffindens, Sicherns und Dokumentieren der Spuren. Und die erscheinen dann vor Ort und beginnen dann nach den Erfahrungen, die wir haben und den Qualitätsleitsätzen, die da in dem Bereich herrschen, dann im Grunde genommen die Spuren zu suchen und zu sichern. Das sind dann Fingerspuren, Schuhspuren oder Werkzeugspuren oder viele andere Fachbereiche, die dann im Grunde genommen eben halt dann bedient werden möchten und dann ja die Möglichkeit zur Aufklärung des Falls eigentlich dann bringen sollen, indem eben halt die Spuren später dann vielleicht auch Hinweise auf den Täter oder das Tatgeschehen dann geben.
Jetzt endet ja die Sichtbarkeit von dem, was die Kriminaltechnik macht, quasi mit den weißen Anzügen im Krimi, wenn man zu den Glücklichen gehört, die noch keinen persönlichen Kontakt mit ihnen hatten. Aber da endet ja die Aufgabe nicht. Beziehungsweise so wie sie da dargestellt wird, ist sowieso immer ein bisschen schwierig, spätestens wenn in der zweiten Szene mal wieder die Handschuhe fehlen. Aber das ist so ein Mini-Pet-Pee von mir. Was sind denn so, wenn wir jetzt mal eine typische Woche anschauen, was sind denn so typische Aufgaben, die anfallen und wie verteilen die sich ungefähr so von der Gewichtung her?
Also wir haben ja im Grunde genommen zwei Bereiche, die wir abarbeiten. Das ist zum einen die Reaktion auf die spontanen Einsätze, die eben halt stattfinden, wo dann eine Anforderung erfolgt, damit wir dann in dem aktuellen Fall vor Ort dann Spurensicherung durchführen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir manche Gegenstände, also die Spuren beinhalten könnten oder auf denen sich Spuren befinden könnten, nicht am Tatort abschließend bearbeiten, sondern diese mitnehmen, um dann unter verbesserten technischen Möglichkeiten im Labor entsprechende Spurensicherung durchzuführen und so zum Beispiel wenn ein Schraubendreher aufgefunden wird am Tatort, dann wird der möglicherweise eben halt nicht vor Ort abschließend bearbeitet, sondern wird mitgenommen ins Labor und dann wird im Labor eben halt die erweiterte Spurensicherung durchgeführt, weil man da eben bessere Möglichkeiten hat, sodass man im Grunde genommen immer einen Teil hat, der eben relativ spontan nach Auftragslage, nach Einsatzlage eben vor Ort abgearbeitet werden muss, aber auch größere Mengen an Asservaten hat, die zu einem späteren Zeitpunkt dann eben entsprechend priorisiert dann im Labor abgearbeitet werden, sodass man einen laufenden Laborbetrieb hat, wo Spurensicherung stattfindet, aber eben halt auch gleichzeitig die ganzen spontanen Einsätze hat, die sich dann anbieten an dem Tag.
Ist es dann so, dass man ein Team am Tatort hat und ein Team im Labor oder ist es immer fallbezogen, dass quasi die gleichen Personen sind, die das bearbeiten?
Nein, das ist nicht zwangsläufig so. Also es gibt, also wir versuchen schon, dass die Kollegen im Grunde genommen kontinuierlich an Sachen arbeiten. Das macht Sinn, weil man eben halt dann tatsächlich die meisten Informationen über diesen jeweiligen Fall dann ja auch hat. Aber das ist etwas unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie die Konstellationen sind. Das ist nicht zwangsläufig so.
Aber es ist nicht fest getrennt in...
Nein, also die meisten Kollegen, die im Labor tätig sind, die fahren aber auch nach draußen und arbeiten draußen entsprechend auch Tatorte ab. Das ist bei uns gemischt. Das ist aber im Land nicht durchgängig so. Es gibt auch KTU-Stellen, die das anders machen, wo es eben feste Mitarbeiter fürs Labor gibt, feste Leute für die Tatortaufgaben gibt oder so. Das ist etwas unterschiedlich dann immer auch.
Jetzt sind wir ja gleich übers Thema quasi groß eingestiegen. Wie sind Sie denn in der KTU gelandet?
Ja, im Grunde genommen habe ich immer so ein bisschen Interesse für Polizei gehabt. Habe dann mal ein Schülerpraktikum gemacht bei der Polizei und das hat mir recht gut gefallen. Da habe ich dann entschlossen, das wäre doch ein Weg. Und habe parallel aber auch ein recht großes Interesse für Technik eigentlich schon sehr lange gehabt. Dann auch im Abiturbereich Physik-Leistungskurs genommen und dann eben halt bei der Polizei dann erstmal die ganz normale Ausbildung zum mittleren Dienst damals noch gemacht. Mhm. Und dann einige normale Stationen der Polizeiarbeit, Streifendienst und so weiter und so fort, Einsatzhundertschaft und ähnliche Geschichten. Und danach bin ich dann über die Kriminalwache bin ich dann zur Kriminaltechnik gekommen. Kriminalwache ist der Bereich, wo im Grunde genommen im 24-Stunden-Dienst, also Früh-, Spät- und Nachtdienst, die entsprechende Bearbeitung von Kriminalfällen erfolgt, die ja ansonsten bei der Kripo vorwiegend im Bürodienstzeit erfolgt. Und die haben eben halt auch Spät- und Nachtdienst, sodass die Kripo auch durchgehend besetzt ist. Und da lernt man eben halt alle Bereiche kennen und da war auch sehr viel Spurensicherung gefordert in den kleineren Fällen. Und darüber bin ich dann im Grunde genommen Richtung Kriminaltechnik gekommen. Ja, und dann werden reichlich Lehrgänge angeboten, um sich im kriminaltechnischen Bereich dann zu spezialisieren. Und das ist im Grunde genommen den Weg, den ich da genommen habe an der Stelle.
Das ist ja auch ein Bereich, in dem so Fortbildung eigentlich nie abgeschlossen ist, sag ich mal. Oder nur wiederholt wird, weil ja mit jedem technologischen Schritt irgendwie... entweder Möglichkeiten oder auch Anforderungen dazukommen.
Genau, ist richtig. Also es ist ein Bereich, wo unheimlich viel Neues dazukommt, wo sich täglich neue Untersuchungsmöglichkeiten ergeben, die dann getestet werden, die von den Landeskriminalämtern bewertet werden und dann entsprechend, wenn sinnvoll, dann entsprechend auch bei uns dann auch eingeführt werden sozusagen, sodass man da im Grunde ständig damit beschäftigt ist, neue Dinge zu lernen. Und das ist aber auch heutzutage wirklich natürlich eine Herausforderung. Wir haben eine recht große Dienststelle mit hohem Personalansatz, wo alle natürlich entsprechend technisch fortgebildet sein müssen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, regelmäßige Fortbildung zu ermöglichen und die ganzen Themen immer aktuell zu halten. Und hinzu kommt natürlich auch dadurch, dass wir eben halt zwar grundsätzlich Bürodienst haben von 7 Uhr bis 16 Uhr, aber zu den anderen Zeiten natürlich auch für die schwerwiegenden Delikte die Spurensicherung möglich sein muss. Durch die KTU haben wir auch Rufbereitschaft. Also wir haben immer zwei Leute, die auch dann entsprechend nachts Rufbereitschaft haben. Ja, und wenn man dann nachts um 3 angerufen wird und dann eben entsprechend komplexe Untersuchungen gemacht werden müssen, das ist natürlich auch eine Herausforderung, nachts um 3 eben halt auch diese Möglichkeiten zu haben und die, die Fähigkeiten dann auf die Straße zu bringen sozusagen.
Jetzt hatte ich die ganz wahrscheinlich seltene Gelegenheit, in Kooperation mit der Polizei in Bayern ein Pro-Seminar in der Schule zu machen und ein wissenschaftliches Seminar. Das waren Kriminalbiologie und forensische Chemie. Und da ist dann das, was am eindrücklichsten hängen geblieben ist, dass es Technologien gibt, die nach 20, 30 Jahren auf einmal ermöglichen, einen Fall zu lösen, weil sie mitgesichert worden sind. Jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und drauf guckt und mit ein bisschen so Verwaltungs-Background drauf guckt, wie groß und wie wichtig ist der Verwaltungsteil, sage ich mal, in der Kriminaltechnik?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Kriminaltechnik natürlich auch einen Verwaltungsanteil haben. Die Vorgänge müssen ja im Grunde genommen entsprechend dokumentiert werden. Die ganzen Untersuchungsprotokolle müssen entsprechend gefertigt werden. Berichte müssen geschrieben werden. Das ist natürlich die klassische Verwaltung eigentlich. Aber wir sind gleichzeitig auch sehr stark mit der Naturwissenschaft verbunden. Mhm. Also in manchen Bereichen arbeiten wir als Sachverständige. Entsprechend werden dann Gutachten gefertigt. Und das ist ja im Grunde genommen so die Schnittmenge zwischen Naturwissenschaft und Verwaltung eigentlich. Gleichzeitig versucht man es ja dann auch so darzustellen, dass eben das Gericht und entsprechend dieser Bereich anständig in der Lage ist, die Untersuchungsergebnisse zu würdigen und einzuordnen. Und das ist im Grunde genommen so die Schnittstelle da eigentlich auch im Grunde genommen.
Das heißt aber dann auch, dass man so ein bisschen versuchen muss, sprachlich zwischen Verwaltung kann das noch lesen und naturwissenschaftlich ist alles richtig.
Genau, eben. Das ist halt so ein bisschen das, was man dann auch lernen muss. Da gibt es halt auch entsprechende Lehrgänge, gibt es da entsprechende auch dann Kollegen, die viel Erfahrung haben, die einem das dann versuchen zu vermitteln. Und dann wird das im Grunde genommen da auch beigebracht. Ja. Und ansonsten ist es so, wir stellen natürlich große Mengen an Gegenständen sicher. Wir asservieren ganz viele Spuren und Spurenträger. Und das alles entsprechend zu verwalten, zu dokumentieren, wie ist der Verlauf von diesen Asservaten, wie wurden die untersucht, von wann und von wem wurden die untersucht, das ist ja eigentlich letztendlich auch ganz klassische Verwaltung, wo eben halt entsprechend alles dargestellt und lückenlos dokumentiert wird dann. Ja.
Das ist vom Prozess her dann schon fast eher wie eine Bibliothek. Also ich stelle es mir zumindest als Magazinräume eher vor.
Ja, genau. Es sind dann auch Lager im Grunde genommen, wo eben halt dann das Material entsprechend dann abgelegt wird und vorher natürlich in den Systemen erfasst wird und dann eben halt sich dann die Ergebnisse daraus oder eben halt die Zusammenhänge in den Berichten entsprechend dann wiederfinden. Ja.
Wo beginnt und gleichzeitig auch endet dann die Zuständigkeit einer KTU?
Ja, da ist so ein bisschen die Frage, was man da mit der Zuständigkeit meint. Also räumlich gesehen zum Beispiel, ne, kann man ja sagen, dass im Grunde genommen die großen Polizeipräsidien entsprechend mit einer KTU-Stelle ausgestattet sind. Mhm. Die kleineren Behörden, die haben einen Spurensicherungsdienst, aber keine kriminaltechnische Untersuchungsstelle, sodass wir eben halt für Düsseldorf zum Beispiel in Neuss und Mettmann zusätzlich zuständig sind und eben räumlich dann da entsprechend tätig werden und agieren. Das ist so der größte Teil. Jetzt vom Inhaltlichen ist es so, es gibt einen Erlass, wo drin steht, was wir zu tun haben. Unter anderem steht da eben halt auch drin, dass eben halt, wenn besondere Sachkunde erforderlich ist, um die Spuren zu sichern, die kriminaltechnische Untersuchungsstelle das tun soll. Und das ist im Grunde genommen so die Leitlinie, wo wir dann unsere Zuständigkeit dann da erkennen. Ansonsten wird das entsprechend individuell an den Fällen dann festgemacht und entschieden, was die Aufgabe konkreter ist oder wie groß der Arbeitsumfang dann ist, den wir machen sollen.
Also bei den spezielleren Sachen landet es dann definitiv bei einer KTU, nicht mehr bei dem kleinen Spurensicherungsteam. Wie ist es denn, wenn es so speziell wird, dass jetzt in der KTU auch niemand ist, der damit regelmäßig arbeitet?
Ja, das kann auf alle Fälle auch mal vorkommen. Also ich sage immer so schön, wir haben auch nicht alle naturwissenschaftlichen Bereiche hier vertreten. Da ist es beim Landeskriminalamt ist das etwas anders. Die sind eben halt besser aufgestellt in Bezug auf naturwissenschaftliche Fachkräfte, die eben tatsächlich Biologen, Chemiker oder ähnliche Hintergründe haben. Und da arbeiten wir eben halt uns zusammen. Wichtig ist zu wissen, was man selber eben kann, zu wissen, was der andere dann kann, wer andere ist, der dann möglicherweise noch unterstützen kann. Und das ist dann in vielen Fällen das Landeskriminal. Und das können aber auch mal Sachverständige sein, die zum Beispiel eben im Brandbereich tätig sind oder eben halt auch manchmal das Bundeskriminalamt, die uns dann auch aushelfen müssen in Absprache mit dem Landeskriminalamt, die sehr spezielle Untersuchungstechniken vorhalten, die bei uns eben halt äußerst selten zur Anwendung kommen und deren Vorhalt in den einzelnen KTU-Stellen eigentlich auch technisch und personell gar nicht möglich ist.
Also eine der Kernkompetenzen ist auch zu wissen, was man nicht weiß an der Stelle.
Genau, ja, das denke ich mal ist ganz wichtig, ne, dass man eben halt gut beurteilen kann, an welcher Stelle man sich besser dann um Unterstützung bemüht. Und das ist aber auch gar kein Problem, das ist eine sehr kollegiale und niederschwellige Zusammenarbeit. Und gerade in Düsseldorf haben wir die Möglichkeit, auch mit dem Landeskriminalamt sehr schnell Kontakt aufzunehmen und unmittelbar zusammenzuarbeiten, auch in Projekten, weil es eben halt hier vor der Haustür ist.
Ist das eigentlich so ein nicht klassischer, aber vielleicht doch verstärkter, ich sag mal, Nerd-Bereich arbeitstechnisch, dass man wirklich rein über Interesse reinkommt und sich dann so seinen Werdegang sucht, oder?
Also sagen wir mal so, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also wir haben hier in der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle in Düsseldorf haben wir sehr, sehr viele Polizeibeamte, die tatsächlich nicht aus der Naturwissenschaft kommen, sondern aus der polizeilichen Schiene kommen und dann eben halt Naturwissenschaft dazu lernen sozusagen. Aber wir haben auch Kollegen, die jetzt regierungsangestellt sind, die keine Polizeibeamten sind, die eben dann aus Fachbereichen kommen. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die im Bereich Forensik studiert hat und entsprechend bei uns arbeitet oder jemand, der Vermessungsingenieur ist, der eben entsprechend bei uns arbeitet und 3D-Laservermessung an den Tatorten macht. Also es sind schon gemischte Teams sozusagen und das klappt wunderbar. Ja, Nerds, ich sag mal so schön, man sollte keine Angst vor Technik haben. Wenn man Angst vor Technik hat, dann ist das kein guter Berufsweg. Aber wenn man grundsätzlich offen für diese Dinge ist, dann bekommt man hier eigentlich sehr, sehr viel entsprechend gezeigt. Und wir haben eine sehr gut strukturierte Ausbildung, die eigentlich den Leuten, wenn sie offen sind und Interesse haben, jeden Werdegang da eigentlich auch ermöglicht.
Jetzt haben wir als Ausgaben, nicht Titel, aber als Ausgabenidee, weniger angenehme oder weniger gewöhnliche Berufe genommen.
Ja.
Und jetzt ist ja der Hauseinbruch, den Sie als Beispiel vorhin genommen haben, ist ja noch eine der, ich sag mal, angenehmeren Varianten, wo man so unterwegs ist, je nachdem, wie es gelaufen ist.
Ja.
Erstens gibt es da im nicht polizeilichen, privateren Umfeld groß Berührungsängste, dass man mal fragt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag?
Ja, also Interesse ist da natürlich schon. Es ist halt nicht der ganz gewöhnliche Verwaltungsdienst, das muss man ja ganz eindeutig sagen. Mhm. Also von daher ist da grundsätzlich schon Interesse da. Und ja, das hatten Sie ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass man aus dem Funk und Fernsehen natürlich dann auch viel schon kennt, gesehen hat und sich davor gegruselt hat. Letztendlich ist es natürlich so, dass bei uns schon ein ungewöhnliches Arbeitsumfeld ist. Aber ich denke mal, Polizei als solches ist ja sowieso sehr spontan, wird mit allem konfrontiert, was das Leben so zu bieten hat. Und das ist bei uns genauso. Ne? Also, aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, dass man schon, mit Tod und Teufel hier auch umgehen kann. Wer Angst hat vor Blut, der ist hier wahrscheinlich nicht richtig aufgehoben. Das sind so Dinge, die gehören natürlich schon bei uns zum Arbeitsalltag. Das ist beim Chirurgen aber auch nicht anders.
Absolut richtig. Das ist ein Fall von Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, genau, richtig.
Gibt es irgendwas, was Sie jetzt, wenn Sie sagen, okay, Sie haben einen Tag mit nach Hause genommen oder es war eine Woche sehr anstrengend oder es war ein Zeitraum sehr anstrengend, irgendwas Spezielles, was Sie dann...
Ja, also generell ist es also so, dass wir ganz häufig auch im Team eben halt Einsätze nachbesprechen, wenn es eben belastende Sachen sind, wenn es Dinge sind, wo man das Gefühl hat, da bleibt eben bei dem Einzelnen vielleicht irgendwo was hängen, wenn es auch nur irgendeine Unsicherheit, eine Frage ist, aber vielleicht tatsächlich auch eine Belastung. Da wird ganz viel im Team drüber gesprochen und das funktioniert hier auch sehr gut. Wir sind da sehr offen, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Kollegen und wenn man da eben halt das Gefühl hat, ich habe da was, worüber ich reden möchte, dann tun wir das auch und das klappt meiner Erfahrung nach auch recht gut tatsächlich. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch eine psychologische Betreuung angeboten wird, auch grundsätzlich sehr niederschwellig, aber zum Glück hier jetzt nicht so häufig die Notwendigkeit bestand, das in Anspruch zu nehmen, weil das eigentlich im Grunde genommen im Team meines Erachtens ganz gut aufgefangen wurde und aufgearbeitet worden ist, aber die Möglichkeit besteht auf alle Fälle und das könnte man auch machen. Was bei uns eine größere Rolle spielt, ist eigentlich im Grunde genommen der Sport. Wir versuchen eben tatsächlich mit dem Team auch Sport zu machen. Jetzt zuletzt haben wir am Marathon mit einer Staffel teilgenommen und versuchen darüber im Grunde genommen so ein bisschen auch eben halt Ausgleich zu schaffen und eben möglichst wenig mit nach Hause nehmen zu müssen und entsprechend ja auch dann sich den neuen Herausforderungen dann immer wieder stellen zu können.
Das gibt ja auch einfach nochmal eine positivere Verknüpfung mit den Kollegen, wenn man dann im Sport irgendwie zusammen unterwegs
genau,
ist.
Ja, genau. Das ist, man trifft sich sowieso eben bei der Rufbereitschaft nachts um 2 oder 3. Also das ist sowieso irgendwo halt ein Beruf, der eben halt nicht um 16 Uhr endet, sondern häufig auch eben halt in der Nacht dann irgendwo Einsätze stattfinden. Also das gehört bei uns fest damit dazu. Ja.
Würde ich direkt anschließen mit der Frage aus unserer letzten Folge.
Wie entlastest du dich mental nach so einem schweren Arbeitstag? Und würdest du dir dafür mehr oder andere Angebote von ArbeitgeberInnenseite wünschen?
Ja, also im Grunde genommen ist es so, es hat ja auch schon angesprochen, der Sport spielt eine große Rolle. Das ist so einfach die Möglichkeit, irgendwo auch zum einen durch den Kopf frei zu kriegen, andererseits vielleicht auch Gedanken zu ordnen und unter eben halt entspannten Bedingungen eben vielleicht Sachen zu rekapitulieren. Und gleichzeitig ist aber auch Zeit mit der Familie. Das ist nämlich für mich also auch sehr, sehr wichtig, weil man da irgendwo halt ja vielleicht auch manchmal das Gegenteil von dem erlebt, was man sonst bei der Arbeit erlebt. Ne? Kaputte Verhältnisse, schwierige soziale Verhältnisse. Und das kann man dann irgendwo im Privaten dann irgendwo auch auffangen, indem man sich da rückversichert, dass es eben auch anders sein kann.
Für die nächste Ausgabe geht es um Gleichstellung und Vielfalt. Von daher würde ich Ihnen entweder die Option geben, 2 Fragen mir mitzugeben und wir nehmen die, die besser passt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine relativ spezifische und wir nehmen entweder die eine oder die andere oder eine und wir gucken, wie gut sie passt.
Ja, vielleicht kann man ja fragen, was macht Ihre Behörde besonders bunt?
Nochmal vielen Dank, Herr Nick. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr mich bei meinem kleinen Ausflug begleitet habt. Welche Berufe kennt ihr noch, die unter Wo keiner hinsieht fallen könnten? Auf fvp.online findet ihr zum Beispiel Einblicke in die Obdachlosenunterbringung, in die Arbeit von Streetworkern, die Pflege von Friedhöfen und die Kanäle von Dresden. Reinschauen lohnt sich. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal.